ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Helge Fuest.
Guten Abend. Wenn die Documenta 15 es nicht ohnehin schon längst war, seit heute ist sie es amtlich. Kopflos. Ab sofort ist Sabine Schormann nicht mehr Generaldirektorin der weltweit bekannten Kunstausstellung. Ein Neuanfang? Und was ist geblieben? Die Documenta hat viel aufzuarbeiten, nachdem antisemitische Bilder erst präsentiert, dann verhüllt und letztlich abgebaut wurden. Und das, nachdem die Antisemitismusvorwürfe bereits lange vor Eröffnung der Documenta laut geworden waren. Nun läuft die 100-tägige Kunstausstellung vorerst weiter, mit allen Anschuldigungen und ohne Leitung an der Spitze. Jacqueline Dreihaupt.
Hier war die Welt für sie noch in Ordnung. 2018, als Sabine Schormann Generaldirektorin der Documenta wurde. Jetzt muss sie gehen. Der Aufsichtsrat und Schormann einigten sich einvernehmlich, ihren Vertrag aufzulösen. In einer Erklärung nimmt das Gremium Stellung. Dass am Eröffnungswochenende der Documenta 15 eindeutig antisemitische Motive zu sehen waren. Die Präsentation des Banners People's Justice mit seiner antisemitischen Bildsprache war eine klare Grenzüberschreitung. Es ist essentiell, diesen Vorfall zeitnah aufzuklären. In Kassel Erleichterung, aber auch Mitgefühl.
Also ändern wird es jetzt auch nichts mehr dran, ob sie zurückgetreten ist oder nicht. Also es gibt jetzt einen Sündenbock vielleicht oder jemanden, der die Schuld übernommen hat.
Es tut mir für die Frau Schormann sehr leid, aber es ist, glaube ich, der richtige Weg, um auch einen Anfang und Neuanfang zu starten.
Die Krise der Documenta 15 ist eine mit Ansage. Schon seit Anfang des Jahres hatte es Vorwürfe gegen das Kuratorenkollektiv Rohan Krupa gegeben. Der Grund? Die Nähe einzelner Mitglieder zu Israel-Boykottbewegung BDS. Es ist dann dieses Bild des indonesischen Künstlerkollektivs Taring Padi, das kurz nach der Eröffnung für ein Eklat sorgt. Wegen eindeutig antisemitischer Darstellungen, etwa einem Juden mit Fangzähnen und gespaltener Zunge. Die Proteste aus Gesellschaft und Politik sind massiv. Die Documenta-Leitung reagiert nur zögerlich. Das Bild wird erst verhüllt, dann doch komplett abgebaut. Sabine Schormann entschuldigte sich zwar, den Willen zur Aufarbeitung vermissten bei ihr allerdings viele. Eine der bekanntesten Künstlerinnen, Hito Steyerl, ließ als Reaktion darauf ihre Arbeiten abbauen. Antisemitismus-Experte Meron Mendel sollte der Documenta helfen, den Skandal aufzuarbeiten. In Kassel fand er aber kein Gehör und beendete die Zusammenarbeit. Jetzt der Rücktritt der Documenta-Generaldirektorin. Für viele längst überfällig. So auch für Kulturstaatsministerin Claudia Roth. Es ist richtig und notwendig, dass nun die Aufarbeitung erfolgen kann, wie es zur Ausstellung antisemitischer Bildsprache kommen konnte, sowie die nötigen Konsequenzen für die Kunstausstellung zu ziehen. Zunächst aber suchen Sie hier eine neue Leitung für die Documenta 15.
Und dazu spreche ich jetzt mit Professor Meron Mendel. Er leitet die Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt am Main. Guten Abend.
Guten Abend, Herr Fuest.
Herr Mendel, Sie wurden als Berater engagiert, um den Antisemitismus-Skandal aufzuarbeiten, warfen vergangene Woche allerdings hin, weil Sie kein Gehör fanden. Lag es allein an der heute zurückgetretenen Generaldirektorin oder doch an dem Künstlerkollektiv oder an etwas ganz anderem?
Ja, es liegt in allererster Stelle, dass die Situation extrem festgefahren ist. Wir haben schon eine Reihe von Skandalen, die seit Januar immer wieder größer werden. Und an dieser Stelle war das Handeln von Frau Schormann ein Hindernis für die Aufarbeitung und auch ein Hindernis, um raus aus diesem Modus festgefahrenen Modus zu kommen und in die Aktivität zu kommen. Und deswegen ist der Weggang von Frau Schormann erstmal schafft die Möglichkeiten, dass wir weiterkommen in der Aufklärung dieses Skandals.
Sie haben das eben schon gesagt, der Antisemitismusvorwurf gegen die Documenta stand schon vor Monaten im Raum, lange vor der Eröffnung. Also, Sie haben da die Documenta und das Kuratorenkollektiv anfangs noch in Schutz genommen. Werfen Sie sich das heute vor?
Nein, weil ich nicht glaube an Generalverdacht. Es kann doch nicht sein, dass Menschen, nur weil sie aus Indonesien kommen, automatisch als potenzielle Antisemiten dargestellt werden. Es war für uns alle erstmal eine große negative Überraschung zu erfahren, dass tatsächlich bei der Eröffnung antisemitische Kunstwerke ausgestellt wurden. Und erst dann müssen die Verantwortlichen dann dazu auch eine Stellung beziehen.
Das heißt, anfangs die Vorwürfe BDS-Nähe und Ähnliches, die waren für Sie noch kein Grund, um schon früh reinzugehen und zu sagen, das kann eigentlich so nicht funktionieren in der Zusammenarbeit.
Also was schon im Vorfeld vor der Eröffnung klar war, dass die Verantwortlichkeiten sehr diffus sind. Und es war auch klar, dass eine gewisse Beratungsresistenz schon bei der Dokumenterleitung besteht. Nämlich war schon im Januar der Vorschlag, dass ein Gremium der Dokumenterleitung oder das Kuratoriumteam auch berät und dann hilft, nicht als eine Zensur, sondern dann hilft dann im Thema Antisemitismus weiterzukommen, vielleicht sich auch zu sensibilisieren. Und wenn man das damals gemacht hat, dann hätte man sicherlich bei der Eröffnung nicht das Skandal in der Form, das wir so erlebt haben.
Ihr Ziel war es ja, als Sie zuletzt beratend mit tätig waren, alle Beteiligten an einen Tisch zu bekommen, Dialog herzustellen. Wie hätte man denn aber mit Künstlern auf einen Nenner kommen sollen, die eine ganz andere Sichtweise haben?
Ja, man muss erstmal in den Dialog zu kommen. Man muss auch mit den Künstlern hören, was sie denken, was sie verstehen, warum sie denken, dass etwas nicht antisemitisch ist, während wir aus der Forschung wissen, dass es sehr wohl durch die Geschichte in Europa seit dem Mittelalter durch und durch antisemitisch geprägt ist. Und ich glaube sehr, dass viel auch an Unwissen herrscht. Ein Unwissen, das vielleicht auch in anderen Ländern verbreiteter ist. Und deswegen war gerade hier die Chance, durch diesen Dialog für mehr gegenseitige Verständnis zu gelangen. Und dieser Versuch ist bis heute gescheitert. Aber vielleicht beginnt dieser Versuch auch erneut.
Ja, und heute hat der Aufsichtsrat der Documenta zwar Aufklärung gefordert, allerdings betont, dass Antisemitismus auf der Documenta nachgegangen werden soll unter Berücksichtigung der Kunstfreiheit. Die Frage, schützt Kunstfreiheit antisemitische Sprache und Bilder?
Also Kunstfreiheit steht nie im luftleeren Raum. Sie ist immer im Spannungsfeld zwischen der Kunstfreiheit an sich und der Schutz von Minderheiten, sei es Juden in diesem Fall, aber es kann auch Homosexuelle oder Muslime oder andere Minderheiten sein. Von daher müssen wir hier genau in jedem Werk schauen, besteht der Tatbestand der Volksverhetzung oder nicht. Es war tatsächlich in den letzten Wochen und Monaten eine große Breite von Vorwürfen, die zum Teil berechtigt waren, aber zum Teil, das ist meine Meinung, unberechtigt waren. Und wir tun uns keinen Gefallen, wenn wir sagen pauschal, dass alles, was die Gefühle von einer oder anderen verletzt, sofort zensiert werden muss, sondern wir müssen hier sehr, sehr vorsichtig ist und im Zweifel wirklich auf die Kunstfreiheit als hohe Gut auch schützen.
Wir werden die Aufklärung jetzt beobachten, ob sie kommt und wie sie kommt. Vielen Dank, Miron Mendel, Direktor der Bildungsstätte Anne Frank.
Gerne.
Und das Gespräch habe ich vor der Sendung geführt. Unsere Welt ordnet sich neu, ausgelöst durch Russlands Angriffskrieg. Die arabische Welt könnte dabei immer mehr zum Mekka westlicher Politiker werden. Sicherheits- und Energieinteressen bringen manch alte Partner neu zusammen. Den saudischen Prinzen nannte US-Präsident Biden im Wahlkampf noch Paria, einen Ausgestoßenen, weil dieser für die Ermordung des Journalisten Khashoggi verantwortlich sein soll. Der Besuch Bidens, ein hoher Preis für günstiges Öl? Gudrun Engel.
Gott hat verschiedene Stämme geschaffen, damit sie miteinander in den Dialog treten können, besagt dieser Vers aus dem Koran. Der Imam bittet damit um einen fruchtbaren Austausch zwischen den Staatslenkern der Golfregion und US-Präsident Biden. Der ist mit einer diplomatischen Charmoffensive im Nahen Osten unterwegs, trifft erst den irakischen Regierungschef Al-Kadhimi, spricht dann mit dem ägyptischen Präsidenten Al-Sisi und tauscht sich mit dem Präsidenten der Arabischen Emirate, Scheich bin Zayed Al-Nahyan, aus. Bidens Ziel, die bereits bestehenden Partnerschaften mit den arabischen Staaten zu vertiefen und die geopolitischen Interessen zu wahren. Wir werden die Region nicht verlassen und ein Vakuum hinterlassen, das dann von China, Russland oder dem Iran ausgefüllt wird. Der gemeinsame Feind Iran. Alle Staaten in der Golfregion fühlen sich bedroht. Etwa von diesen bewaffneten Drohnen, die das Regime in Teheran entwickelt hat. Und an denen nach US-Geheimdienstinformationen jetzt Russland Interesse bekundet hat. Solch eine Aufrüstung Russlands müsse verhindert werden. Ebenso wie der Ausbau des iranischen Atomprogramms. Die Vereinigten Staaten investieren in eine positive Zukunft in der Region, in Partnerschaft mit ihnen allen. An diesem Tisch haben sich Problemlöser versammelt. Gemeinsam können wir eine Menge Gutes erreichen. Und Investitionen meint er wörtlich. Die USA unterschreiben Verträge über 1 Milliarde US-Dollar Unterstützung für Nahrungssicherheit und 3 Milliarden US-Dollar für Infrastrukturprojekte. Der Irak etwa soll an das Energienetz der Nachbarstaaten angebunden und damit unabhängiger von iranischem Gas werden. Außerdem sollen die mehr als 2500 US-Soldaten im Irak stationiert bleiben, um das Land im Kampf gegen die Terrorgruppe Islamischer Staat zu unterstützen. Bidens wichtigstes innenpolitisches Ziel, die Bitte nach mehr Öl. Dafür hat er sogar wieder mit dem saudischen Kronprinzen verhandelt. Wegen des Mordes an dem Journalisten Khashoggi hatte der US-Präsident zuvor fast 2 Jahre lang nicht mit ihm gesprochen. Wir läuten eine neue Ära der Zusammenarbeit ein und vertiefen die strategische Kooperation zwischen unseren arabischen Staaten und den USA. Wir verfolgen gemeinsame Interessen, um die Sicherheit und Entwicklung unserer Region zu stärken. Saudi-Arabien könnte die Ölfördermenge ab August um 1 Million Barrel pro Tag erhöhen und damit die Energiesicherheit der Vereinigten Staaten garantieren.
Schauen wir auf eine andere Weltmacht, die ihre Bürgerinnen und Bürger immer mehr kontrolliert: China. Dies ist die Eintrittskarte für alles, was der Alltag hergibt, in Form eines grünen Codes auf der Corona-App des Landes. Wer den nicht vorweisen kann, dem wird der Zugang zu nahezu allem verwehrt. Auch dann, wenn ein Test eigentlich nachweist, dass keine Infektion mit dem Virus vorliegt. Chinas politische Führung beweist damit erneut Kreativität, auszudrücken, wessen Meinung ihr missfällt. Tamara Antoni.
Die Anwältin Wang Yu kann sich in Peking seit einiger Zeit nicht mehr frei bewegen. Sie ist eine Kritikerin des Regimes, wurde schon oft in Hausarrest gesetzt. Doch neuerdings hat die Regierung offenbar eine andere Methode. Ihre chinesische Corona-Warn-App funktioniert nicht mehr. Selbst in die Einkaufsstraße kommt sie deshalb nicht rein. Überall im Land muss inzwischen gescannt werden. Als sie einen sensiblen Fall vor Gericht bringen will, springt ihr Code auf gelb. Obwohl sie 3-mal hintereinander einen negativen PCR-Test gemacht hat. Das war in der Stadt Datong. Ich musste als Anwältin für einen Fall zum Gericht. Aber sie stellten meinen Code auf gelb. Ich war komplett hilflos. Du kannst dich quasi gar nicht mehr bewegen. Du kannst nirgends mehr hingehen. Was Wang Yu hier in den Wahnsinn treibt: für den Einsatz der Gesundheits-App gibt es keine Gesetze. Es gibt dazu nichts. Kein Papier, keine Regelungen. Die Restriktionen durch die App sind damit komplett illegal. Die Stadt wird für sie zum Hindernislauf. Denn auch im Taxi muss der QR-Code für die Gesundheits-App gescannt werden. Glücklicherweise lässt sich der Taxifahrer darauf ein, dass sich nur ein Passagier einloggt. Was passiert, wenn das jemand nicht scannt?
Man muss das, so ist die Regel.
Aber wenn jemand etwa kein Handy hat,
dann nimm halt kein Taxi.
Allerdings braucht es auch für Bus und U-Bahn den grünen Code der Gesundheits-App. Selbst der Zugang zur Wohnung wird inzwischen überwacht. Jeder in Peking wohnt innerhalb einer abgezäunten Anlage. Es gibt nur einen Zugang. An dem haben Wärter ihre Grenzposten überall aufgestellt. Hier im Vorort von Peking wohnt Wang Yu. In ihre Wohnanlage geht sie nach einem heftigen Streit mit dem Wachpersonal einfach ohne Scannen durch. Jeder Besucher aber muss sich hier einloggen. Du weißt nicht, was morgen passiert. Vielleicht wird der Wächter mich dann nicht durchlassen. Und ich kann ja nicht einbrechen. Und all das ist illegal. Unten in ihrem Hochhaus muss sie nochmals ihre Daten hinterlassen, allein um die Tür zu öffnen. In ihrer Wohnung schauen sich Wang Yu und ihr Mann Videos von Protesten an. Sie machen gerade im Internet die Runde. Kunden einer angeschlagenen Bank wurde ihr Gesundheitscode auf Rot gestellt. Viele konnten daher nicht zu diesen Protesten reisen. Einem lokalen Kader wurde anschließend als Strafe die Parteimitgliedschaft entzogen. Die Strafe ist willkürlich. Der Fall hat einfach für so viel Öffentlichkeit gesorgt, dass ein Sündenbock gefunden werden musste. Das erweckt den Anschein einer Abstrafe. Aber das eigentliche Problem, das bleibt. Und das sei, dass die Polizei direkten Zugriff habe auf den Gesundheitscode. Alles hinter sich lassen und China den Rücken kehren kann Wang Yu nicht. Die chinesischen Behörden haben ihr vor 2 Jahren den Reisepass abgenommen.
Russlands Angriffe auf die Ukraine gehen unvermindert weiter. Mehr dazu im Nachrichtenüberblick mit Susanne Daubner.
Russlands Verteidigungsminister Shoigu gab nach Angaben seines Ministeriums sogar den Befehl, die Attacken auszuweiten. Die ukrainische Regierung meldete Raketenbeschuss vom Kaspischen Meer aus. Ziele waren demnach der Osten und Süden des Landes. In Dnipro sollen dabei 3 Menschen getötet und 15 verletzt worden sein. Auch die Hafenstadt Odessa war wieder Ziel eines Angriffs. Dort soll eine Fabrikhalle getroffen worden sein. Bundeswirtschaftsminister Habeck hat sich angesichts der deutlich gestiegenen Energiepreise für weitere Entlastungen ausgesprochen. Selbst Gutverdiener würden schlucken bei einer Verdreifachung der Heizkosten, sagte der grünen Politiker dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Menschen mit mittleren und geringen Einkommen könnten sich die Erhöhungen schlicht nicht leisten. Er sei sicher, dass das Bundesfinanzministerium entsprechend helfen werde. Die extreme Hitzewelle setzt den Menschen im Süden Europas weiter zu. Spanien meldete 360 Hitzetote binnen einer Woche. Begünstigt durch die anhaltende Trockenheit gibt es mehr als 30 Waldbrände im Land. Für die kommende Woche sagen Meteorologen auch für weiter nördlich liegende Länder wie Großbritannien Rekordtemperaturen voraus. Für Teile der Insel gaben die britischen Behörden nun erstmals Hitzealarm. Weltfußballer Robert Lewandowski wechselt vom deutschen Meister Bayern München zum FC Barcelona. Die beiden Clubs bestätigten eine Grundsatzeinigung über den Transfer. Damit enden wochenlange Spekulationen über den Weggang des polnischen Stürmerstars. Der FC Bayern hatte lange auf einen Verbleib seines Torjägers bestanden. Laut Medienberichten zahlt Barcelona eine Ablösesumme in Höhe von bis zu 50 Millionen Euro. So war der Nachrichtenüberblick, wobei eine Nachricht in eigener Sache der Tagesthemen, die fehlt noch und die hat jetzt Helge Fuß.
Vielen Dank, Susanne Daubner. Heute vor 15 Jahren begann sie bei den Tagesthemen, Karen Mioska.
Guten Abend, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu den Tagesthemen. Gleich 2 Personalien in unserer heutigen Sendung. Ich bin die Neue bei den Tagesthemen und Thomas
Enders. Und seitdem schaut sie immer wieder aus mutiger Perspektive auf die Themen unserer Zeit. Begleitet uns durch Krisen, hinterfragt die Mächtigen und korrigiert mitunter.
Guten Abend, Frau Slomka.
Mioska heiße ich. Hallo, Herr Ischinger.
Und heute Abend hätte sie gerne, wie gewohnt, Sie alle hier aus dem Studio begrüßt. Doch auch sie hat's erwischt mit Corona. Liebe Karin, von uns allen hier bei den Tagesthemen, danke für die ersten 15 Jahre. Bleib einfach so, wie du bist und komm ganz schnell gesund wieder zurück. Und nun zum Wetter. Claudia, hier in Hamburg war das heute ein sehr gemäßigter Sommertag ohne Hitze. Wie sieht das für alle anderen aus in Deutschland?
Für alle anderen sah das heute auch noch mal ähnlich aus, aber die nächste Woche wird es wirklich extrem heiß. Im Beitrag eben haben wir ja schon gesehen, die Hitze arbeitet sich jetzt nach Norden und Nordosten vor. Und das bedeutet auch bei uns Temperaturen von 40 Grad. Südspanien, Südwestspanien, zum Teil einige Stationen haben schon seit 9 oder 10 Tagen jeden Tag, also hintereinander, 40 Grad oder mehr. Heute 43, Lissignan-Corbière im Südwesten Frankreichs, 41 Grad heute. Und diese Hitze macht sich jetzt auf den Weg nach Nordosten. Und das bedeutet, ja, auch Irland und zum Beispiel der Westen und Südwesten Englands bekommen diese hohen Temperaturen. Sie sehen, wie das Rot sich hier immer weiter ausbreitet. Und am Dienstag wird es dann bei uns im Westen die höchsten Temperaturen geben, also Höhepunkt der Hitze. Dann auch in London 39 oder 40 Grad, in Trier 40 Grad, Greifswald weiter nach Nordosten noch deutlich angenehmer mit 29 Grad. Am Mittwoch dann vor allem im Osten und Süden die höchsten Temperaturen. Jetzt in der Nacht breiten sich aus Nordwesten so ein paar Schleierwolken aus. Morgen Vormittag ziehen die weiter nach Osten. Dann im Laufe des Tages immer mehr Lücken, dementsprechend immer mehr Sonnenschein. Die Temperaturen liegen morgen früh bei 5 Grad in höher gelegenen Tälern, 16 Grad in mittleren Höhenlagen, sonst meist so 10 bis 13 Grad in den Städten. Am Nachmittag schon im Südwesten bis zu 32, 33 Grad, nach Norden hin noch 20, 23. Die nächsten Tage, es wird heißer, vor allem am Dienstag im Westen extreme Hitze.
Da ist die Hitze. Danke, Claudia Kleinert. Was passiert, wenn die Krisen zum Normalfall werden? Dazu gleich Pfarrer Wolfgang Beck hier im Wort zum Sonntag. Und wir informieren Sie weiter auf tagesschau.de. Und morgen Abend, wenn Sie mögen, sehen wir uns wieder direkt nach Anne Will. Bis dahin.